Heute entspricht ein 30-Jähriger oft dem 40-Jährigen von früher, genauso wie 60 heute das neue 50 ist. Für den Beleg dieser Aussage fallen Ihnen sicherlich in verschiedenen Lebensbereichen Beispiele ein. Eines davon ist, dass die Kohorte der Akademiker erst mit Mitte 30 älter wird, also gut 10 Jahre später als die Generation zuvor. Die Lebenserwartung steigt auch pro Generation. Ohne mich jetzt als Demograf bezeichnen zu wollen, ist das für uns alle relativ offensichtlich. Wenn man sich als Manager am Arbeitsmarkt und auf Jobsuche wiederfindet, erleben viele Ü55-Jährige Zweifel bis hin zur Hoffnungslosigkeit im Hinblick auf eine rasche neue Anstellung im Management. Sind diese Sorgen berechtigt? Hat sich der Arbeitsmarkt parallel zu anderen Lebensbereichen in Bezug auf Alter verändert? Der Antwort versuche ich mich für Sie in dieser Podcast-Episode basierend auf meiner Tätigkeit als Headhunter anzunähern.
Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth.
In der Episode 5 des damals noch jungen Podcasts CEO Career Code habe ich im Sommer 2020 ein paar Tipps für Manager Ü55 auf Jobsuche zur Verfügung gestellt, da dieses Alter eine Demarkationslinie war für jene, die der Arbeitsmarkt schon fast abgeschrieben hatte. Die Tipps sind gut bzw. einfach nicht schlecht gealtert und immer noch recht empfehlenswert. Die heutige Episode soll Ihnen ein Update nun fast 6 Jahre später zur Verfügung stellen, aber beinhaltet vor allem auch eine etwas differenziertere und eine analytische Herangehensweise an die Bewerbungsstrategie für diese Altersgruppe. Da ich selbst täglich zu 80% mit Ü50-Managern zu tun habe und demnach das Gros meines LinkedIn-Netzwerks nicht aus 25-jährigen Startup-Gründern besteht, spielt mir der Algorithmus immer häufigere Posts von frustrierten und auf Jobsuche befindlichen Führungskräften aus, die sich über die Altersdiskriminierung mokieren. Ich kann das vollkommen nachvollziehen, aber es greift mir bisweilen zu kurz. Und das bringt mich zu einem Kernpunkt dieser Podcast-Episode. Was tut man denn typischerweise als Manager, wenn man jüngst auf Jobsuche ist? Man bewirbt sich auf dem offenen Stellenmarkt und ist dann frustriert über die Erfolgsquote der Bewerbungen. Der verdeckte Arbeitsmarkt wird dabei nicht bearbeitet und das strategische Netzwerk zu entscheiden, wie Private Equity, Unternehmen, Aufsichtsräte oder Inhaber von Unternehmen, wurde über Jahre hinweg vernachlässigt oder ist nie wirklich existent gewesen. Man setzt sich rudimentär mit seiner eigenen Positionierung und auch mit der Auffindbarkeit seines Profils auf LinkedIn auseinander. Dabei ist das strategische Netzwerk der Primärkanal für den verdeckten Arbeitsmarkt und das LinkedIn-Profil die effizienteste Art und Weise, um auf einer regelmäßigen Basis von einer Riesenreichweite an Headhuntern Jobanfragen zu erhalten. Vor allem sehe ich mir dann auch meistens das LinkedIn-Profil derjenigen an, die solche Posts verfassen und erkenne einfach grobe Fehler, die sich auf die Auffindbarkeit auswirken. Diese beiden Kanäle der Jobsuche. Einmal jener der Direktansprache im verdeckten Arbeitsmarkt, also das strategische Netzwerk zu Entscheidern. Und zweitens der passive Kanal über LinkedIn, die Auffindbarkeit zu erhöhen und infolgedessen die Jobanfragen zu steigern, werden nicht priorisiert. Und stattdessen konzentriert man sich auf den Red Ocean des offenen Stellenmarktes. Treue Zuhörer wissen, was jetzt kommt. Es sind die typischen Fehler eines jeden Managers im Arbeitsmarkt, um die man sich zuerst kümmern sollte. Erstens, ein fehlendes strategisches Netzwerk zu entscheiden. Zweitens, die mangelnde Positionierung, die zu dem Executive Power Paradoxon führt. Das Executive Power Paradoxon ist das Phänomen im Arbeitsmarkt, das vielen Führungskräften erst später in ihrer Bewerbungsphase bewusst wird und wonach man als Manager Generalist ist und mit sehr viel schlechteren Chancen im Arbeitsmarkt konfrontiert ist als gefragte Fachkräfte und Spezialisten. Denn es wird immer ein Experte auch auf Management-Level gesucht mit dem richtigen Track Record für die spezifische strategische Herausforderung des Unternehmens beziehungsweise für die gewisse Situation. Und das ist übrigens auch der Existenzgrund für den Executive Search. Genau die Person zu finden, die das strategische Problem schon mal gelöst hat. Und ohne dass man sich jetzt mit seiner Positionierung auseinandergesetzt hat, ist man eben Generalist und wird diesem Problem immer auf den Leim gehen. Und drittens, das große Problem, der alleinige Fokus auf den offenen Stellenmarkt. Es gibt ja ohnehin schon wenige C-Level- und Management-Positionen und die, die es als Vakanzen gibt, sind zum Großteil nicht mal öffentlich ausgeschrieben. Also ist der offene Stellenmarkt erstens nicht repräsentativ für das Potenzial für Executive-Positionen und zweitens zudem noch konkurrenzträchtig, da es viele Anwärter auf die wenigen ausgeschriebenen Vakanzen gibt. Und diese Kombination ist eine sehr schlechte Ausgangslage und der alleinige Fokus auf den offenen Stellenmarkt ist daher ein fataler Fehler. Ich möchte hier nicht zu ausführlich werden und treue Zuhörer langweilen, deswegen rate ich Ihnen, wenn Sie das noch nicht kennen, die Folgen 70 und 75 dieses Podcasts anzuhören, denn hierbei verharren wir nicht in der Problemanalyse, sondern Sie erhalten ein ausführliches Konzept, um im verdeckten Arbeitsmarkt in der Jobsuche als Manager zu reüssieren und ihr strategisches Netzwerk zu relevanten Entscheidern aufzubauen. So viel zu den Top 3 Problemen einer Führungskraft auf Jobsuche. Hinzu kommt noch die mangelnde Auffindbarkeit auf LinkedIn, wie besprochen. Ich möchte dabei nicht leugnen, dass ältere Manager es schwerer haben. Verstehen Sie mich bitte da nicht falsch. Aber es monokausal auf das Alter zurückzuführen und das sofort, ist erstmal keine analytische Schlussfolgerung und Sie werden sich damit selbst auch nicht gerecht. Denn bevor wir uns über Ageismus und fehlende Chancengleichheit für Ü55 oder Ü60-jährige Führungskräfte echauffieren, sollten wir erstmal diese Problemstellungen behandelt haben, die zu frühen und falschen Schlussfolgerungen führen. Denn das ist der fatalste Fehler in Ihrer Jobsuche. Sie können mir glauben, auch ein Mitte-40-jähriger Manager, der nicht der Altersdiskriminierung unterliegt, wird eine sehr ähnliche schlechte Erfolgsquote aufweisen, wenn die erwähnten Themen noch nicht behandelt sind. Also man als Generalist schlecht positioniert ist, kein strategisches Netzwerk zu entscheiden hat, nur offene Stellenbewerbungen verschickt und das LinkedIn-Profil nicht auffindbar ausgerichtet ist. Das weiß ich aus mehreren hundert Executive Career Coachings, die mein Team und ich mittlerweile durchgeführt haben. Erst wenn wir diese Problemstellung als Ursache für die erschwerte Jobsuche ausschließen können, sollten wir uns um die Nachteile der Bewerbung im Herbst der Karriere widmen. Hier sind die Tipps aus der Folge 5 des Podcasts empfehlenswert, denn es ist schwerer als für jüngere Mitbewerber. Das ist klar. Dabei möchte ich darauf hinweisen, dass der beste Kanal der Direktansprache im verdeckten Arbeitsmarkt nicht mehr LinkedIn ist. Also wenn es jetzt wirklich um die Direktansprache geht, nicht um die passive Jobsuche, um von Headhuntern dann gefunden zu werden. Und Interim-Management ja auch nur eine Backup-Option darstellen sollte. Das hatte ich in der Folge 5 auch erwähnt als Tipps. Ja, das möchte ich hier nochmal differenzierter betrachten bzw. aktueller betrachten. Aber das Thema Interim kennen ja treue Zuhörer auch aus einer der aktuelleren Folgen. In Ergänzung dazu ein paar weitere Impulse in Bezugnahme auf den verdeckten Arbeitsmarkt, der in dieser Folge 5 auch ausführlich behandelt wird. Zur Wiederholung ganz kurz, warum sollten Sie Ihre Zeit auf den verdeckten Stellenmarkt fokussieren, nachdem Sie Ihre Hausaufgaben der Positionierung und auch LinkedIn gemeistert haben? Es ist der Kanal mit weniger Konkurrenz und auch der Kanal, zumindest mit dem empfohlenen Vorgehen, das ich habe und das die treuen Zuhörer kennen, bei dem nicht der Lebenslauf geschickt wird, sondern ein One-Pager mit Fokus auf Track Record. Man stellt also in diesem One-Pager ganz kurz seine Erfolgsbilanz in Bezug zu einem strategisch relevanten Thema des Unternehmens, das man recherchiert hat, mit dem Ziel, einen Expertenaustausch zu initiieren. Man lenkt die Aufmerksamkeit daher nicht auf das Alter oder die Stationen eines Lebenslaufs, aus denen man das Alter vielleicht herleiten könnte, sondern auf den Track Record in Bezug zu dem strategischen Thema, das Sie pitchen für den Expertenaustausch. Zweitens, Sie umgehen die Personalabteilung und Headhunter als Vorselektionsinstanzen im offenen Stellenmarkt. Stattdessen sitzen Sie dann am Tisch der Entscheider und können direkt durch Persönlichkeit und Track Record überzeugen. Und das Alter spielt, wenn überhaupt, eine geringe Rolle und steht nicht wie bei einer offenen, typischen Stellenbewerbung im Vordergrund der Vorselektion. Im verdeckten Arbeitsmarkt vorzugehen bedeutet ja direkt an Entscheider heranzutreten. Wie oft habe ich das schon erlebt, dass in einem beauftragten Executive Search auf einmal ein CV vom Aufsichtsrat oder Inhaber eingestreut wurde, der in die Vorselektion aufgenommen werden sollte, den wir als beauftragte und bezahlte Headhunter so nie hätten einreichen dürfen, zumindest nicht kommentarlos. Entweder unpassend, was die Kriterien der Erfahrung angeht, oder eben ein 60-jähriger Kandidat, den ich hätte vehement wieder gegen Vorurteile des Inhabers verteidigen müssen. Aber im verdeckten Arbeitsmarkt hat der Kandidat es geschafft, durch Erfahrung und Persönlichkeit im Gespräch mit dem Entscheider zu punkten und das Alter war nebensächlich. Der Track Record muss natürlich perfekt auf die Situation bzw. Challenge des Unternehmens passen. Dann rücken Sie andere Beurteilungskriterien in den Hintergrund. Der Tipp lautet also, Fokus auf die Direktansprache im verdeckten Stellenmarkt bzw. das strategische Netzwerken zu entscheiden. Wenn Sie wissen möchten, wie das funktioniert, wie gesagt, hören Sie in die Episoden 70 und auch 75 des Podcasts rein. Zweiter Tipp, der noch nicht in der Episode 50 erwähnt worden ist, lautet Private Equity Entscheider ansprechen. Warum PE? Vor allem schnell drehende PEs wollen ihre Unternehmen verkaufsfähig machen durch schnelles Wachstum oder einen fixen Turnaround. Ich spreche in dem Fall explizit von typischen Private Equity Unternehmen, nicht jetzt von Family Offices mit längerem Horizont oder Evergreens, aber auch da gibt es ganz gute Chancen. Ich meine schnell drehende PEs, die einen Exit erzielen wollen. Und diese schätzen Seniorität und vor allem Track Record in ihren Portfoliounternehmen extrem. Das ist auch der Grund, warum sie Senior Advisor aus der Industrie bezahlen. Das sind zumeist Ex-Manager im Vorruhestand, die über unschätzbare Expertise in einem Markt oder in einer Situation eines Portfoliounternehmens verfügen. Dabei entstehen Beirats- und Aufsichtsratsmandate. Aber auch für die Festanstellung gilt eine ähnliche Offenheit. Gehen wir mal bei einem erworbenen Portfoliounternehmen mittlerer Größe von einem Exit-Szenario von 3 bis 5 Jahren aus, typischerweise. Dann steigt ein Senior Executive nun in Jahr 2 als CEO oder CFO ein und dem Private Equity Investor ist es doch egal, ob dieser Manager noch 5 oder 10 Jahre arbeiten will. Wenn dieser Manager das Portfoliounternehmen nicht nur führen soll, sondern auch am Exit beteiligt wird, wird der doch nicht nach 1,5 Jahren in den Vorruhestand gehen, weil es Zeit geworden ist. Ja. Außerdem wird von dem PE-Entscheider der erforderliche Track Record und auch Branchenexpertise sehr viel höher geschätzt als Soft Skills, wenn wir ehrlich sind. Und die Soft Skills wie mangelnder Drive oder fehlende Agilität und Flexibilität sind ja jene, die man eher Senioren, Managern, ja, weniger zuspricht. Übrigens oftmals völlig zu Unrecht, denn das ist durch einen CV oder durch ein normales Interview ohne diagnostische Methodik überhaupt nicht erkennbar und ist höchstens eine Korrelation, aber keine Kausalität. Aber diese Episode soll jetzt keinen moralischen Appell ausrichten, sondern praxisnahe Tipps postulieren. Ich hoffe, ich konnte ausreichend argumentieren, warum PEs in den Sweet Spot eines jeden Ü55-jährigen jobsuchenden Executives gehören. Wenn man diese Zielgruppe noch kombiniert mit der Ansprache im verdeckten Arbeitsmarkt, wie in Episode 70 dargestellt, ist das ein sehr zielführendes Vorgehen. Zum Abschluss noch ein paar Worte zum offenen Stellenmarkt und meinen aktuellen Beobachtungen. Ja, denn es gibt ja gewissermaßen ein Update, das ich Ihnen noch schuldig bin. Natürlich habe ich den Trend, Ü55-Männer mit dem Akronym AWMs, also alte weiße Männer, zu diskreditieren, der noch vor 2 Jahren seinen medialen Höhepunkt fand, beobachtet und auch aufs Schärfste kritisiert. Selbstverständlich ist ein 60-Jähriger bei einer Vorselektion gegenüber 200 jüngeren Managern mit ähnlichem Track Record bei einer offenen Stellenbewerbung im Nachteil. Auch ist klar, dass ein 60-Jähriger Ex-HRler oder Ex-CHRO gegenüber jüngeren Frauen im HR-Bereich bei ähnlicher Erfahrung kaum eine Chance hat und erst recht andere Wege, Stichwort verdeckter Arbeitsmarkt, gehen muss. Hier müssen wir der Wahrheit ins Auge blicken. Jedoch ist das auch kein repräsentatives Szenario für die meisten Top-Manager, die jetzt zum Beispiel nicht im HR-Bereich arbeiten. Ich beobachte nämlich auf einer Metaebene seit 2-3 Jahren eine Trendwende. Nicht nur PEs sind offener bzw. offener geworden, sondern mir selbst begegnen in Briefing-Terminen zu anstehenden Search-Prozessen immer seltener diese Altersbarrieren bzw. das Kriterium des Alters. Ja, früher hieß es oftmals, wir wollen jemanden, der Best Ager ist. Damit versteht man so 45-Jährige. Das ist überhaupt nicht mehr als Kriterium die letzten Jahre genannt worden. Und wir sprechen hier von ca. 100 Executive Searches in den letzten 2-3 Jahren. Ich denke, meine populärwissenschaftliche Behauptung, 60 sei das neue 50, könnte auch im Arbeitsmarkt etwas Einkehr gehalten haben. Daher sind die beschriebenen Punkte so wichtig, also die Hausaufgaben zu machen, die Positionierung fein zu schleifen, das LinkedIn-Profil für die Auffindbarkeit, für kontinuierliche Jobanfragen auszurichten. Und wenn Sie diese Themen in den Griff bekommen wollen, um Ihre Chancen im Arbeitsmarkt zu erhöhen, beziehungsweise vor allem in kürzester Zeit in Interviews zu gelangen und zudem auch im verdeckten Stellenmarkt reüssieren zu können, also Ihr strategisches Netzwerk aufzubauen, unter anderem im Private Equity Umfeld, dann melden Sie sich gerne für ein kostenfreies Gespräch zu unserem Executive Career Coaching an. Sie finden die Infos dazu in den Shownotes dieser Episode. Man tappt auf Jobsuche oft im Dunkeln, da man kein transparentes Feedback erhält, woran die Bewerbung denn eigentlich gescheitert ist. Das verstehe ich. Aber der häufigste Grund für das Scheitern der Bewerbungsphase ist nicht immer der offensichtlichste, also das Alter, sondern oft andere Stellschrauben, an denen man drehen kann bzw. auch sollte, bevor man das Thema Alter hacken sollte, wie jetzt in der Episode 5 empfohlen. Denn das Schlimmste ist, zu früh zu resignieren oder falsche Schlussfolgerungen zu ziehen, warum man in der Jobsuche nicht wie gewünscht vorankommt. Hat man wirklich alles getan, was ich jetzt hier beschrieben habe, um guten Gewissens von Altersdiskriminierung sprechen zu können? Den Nachteil streitet keiner ab. Aber nochmal, haben Sie wirklich alles jenseits dieser konventionellen offenen Stellenbewerbung probiert? Wenn Sie diese Frage ehrlich mit Nein beantworten, dann melden Sie sich gerne bei mir. Das erste Gespräch ist ohnehin kostenfrei. Und abonnieren Sie auf jeden Fall den Podcast, denn wir beleuchten Karriere auf einer ganzheitlichen Ebene. Ihr Dominik Roth.